Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
10 Jahre ist es her, dass die chinesische Regierung die sogenannte Belt and Road-Initiative ins Leben gerufen hat, das Projekt Neue Seidenstraße. Geplant ist ein weit verzweigtes Transport- und Handelsnetz in mehr als 100 Ländern, um Asien, Europa und Afrika besser miteinander zu verbinden und um den eigenen Einfluss zu vergrößern. Sage und schreibe 1.000 Milliarden Dollar investiert Peking in neue Straßen und Zugstrecken, in Flughäfen, Kraftwerke oder Pipelines. Doch durch den russischen Angriff auf die Ukraine geraten die Pläne durcheinander, wie Stefan May recherchiert hat.
Die Hauptroute der Seidenstraße führt von China über Kasachstan, Russland und Belarus nach Polen und weiter in die übrigen EU-Länder. 2014 erreichte offiziell der erste Zug aus China den Duisburger Hafen. Doch hat die Erfolgsgeschichte einen Knick, wie der Projektmanager für intermodale Strategie bei Duisport, Jochen Pohl, am Rand einer Verkehrstagung in Berlin einräumt.
Wir sind mittlerweile, glaube ich, runtergegangen auf 20, 25 Züge pro Woche. Zum Peak waren wir bei weit über 40 Zügen. Die großen Firmen haben sich da deutlich zurückgenommen. Das ist natürlich eindeutig, dass es am Russlandkrieg liegt.
Ausflugsschiffe schlängeln sich auf den Fleten der Hamburger Speicherstadt zwischen den Gebäuden aus rotem Backstein dahin. Hier hat das Marketing des Port of Hamburg sein Büro. Projektmanagerin Inga Gurjes gibt unumwunden zu, dass die Zeiten für die neue Seidenstraße schon besser waren.
Einige Operateure haben ihren Dienst komplett eingestellt, wie zum Beispiel Kühne und Nagel. Die fahren da gar nicht mehr und dementsprechend sind auch deren Verbindungen weggefallen, die man buchen konnte.
Der Landweg hat Jahrtausende alte Tradition. Die Karawanen waren voll bepackt mit unterschiedlichsten Waren. Mit der dieser Route den namengebenden Seide oder mit Gewürzen, die für Europa bestimmt waren, mit Gold, Silber und Glas in der Gegenrichtung. Das China von heute begnügt sich aber nicht einfach mit dem Transport von Wirtschaftsgütern von und nach Europa. Die Belt and Road-Initiative sieht ausdrücklich die Entwicklung der Infrastruktur entlang der Seidenstraße vor.
Die Chinesen haben mittlerweile sehr große Reedereien aufgebaut und auch in der Luftfracht ist es so,
sagt Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transport- und Logistikmanagement an der Wiener Wirtschaftsuniversität. Eine dieser Reedereien, eine der weltweit größten, ist COSCO. Soeben wird wieder eifrig über das chinesische Staatsunternehmen diskutiert, weil es im Hamburger Hafen eine Minderheitsbeteiligung am kleinsten der 4 Terminals erwerben will. Trotzdem sehen viele europäische Unternehmerinnen und Unternehmer das Projekt Neue Seidenstraße nicht als chinesische Initiative, um Europa wirtschaftlich zu dominieren. Etwa Chen Si Hellmann vom Transport- und Logistikunternehmen Hellmann.
Ich finde das eher so eine gegenseitig Win-Win-Chance. Wenn wir das gesamte Import- und Exportvolumen zwischen Europa und China sehen, ja, China hatte dann 10% aus dem gesamten Import aus Europa. Das heißt, Europa ist einer der sehr, sehr starken Handelspartner für China. Und China braucht auch die gute Qualität Waren aus Europa, um die Weiterproduktion zu tätigen.
Vielleicht sollte man also nicht allzu angestrengt nur auf China starren. Denn die neue Seidenstraße mag zwar von China als Initiative erfunden worden sein, das Monopol darauf hat das Reich der Mitte aber nicht, meint Logistikprofessor Kummer.
Ich kenne die Arbeitskosten in Usbekistan nicht, aber ich denke mal, dass die günstiger sind zum Beispiel als in China. Es gibt ja bereits schon Unternehmen, die aus China abwandern, ne? Dieser zentralasiatische Raum, das verfolgen wir aus Europa nicht so, aber der entwickelt sich doch relativ stark.
Dann sehen wir uns einmal um in jener geheimnisvollen Region, wo Sehnsuchtsorte liegen, deren Namen einen besonderen Klang haben, die an Tausend und eine Nacht und an das Morgenland denken lassen. Der Binnenstaat Usbekistan ist für seinen Außenhandel ganz besonders auf den Landweg angewiesen. Das Land baut deshalb sein Eisenbahnnetz mit großem Tempo aus. Wir nehmen den Hochgeschwindigkeitszug von Taschkent nach Samarkand. Samarkand ist seit Jahrhunderten ein Knotenpunkt zwischen Ost und West, an dem viele Wege der Seidenstraße zusammenkommen. Die Containerwirtschaft und die Logistik im Land entwickelten sich von Tag zu Tag weiter, sagt der Bahnhofsvorstand von Samarkand, Ibrahim Asatullayev. Wenn es erst eine direkte Bahnverbindung nach China gäbe, würde das die Fahrzeit verkürzen und den Preis reduzieren. Noch zeigt sich während unserer Bahnfahrt aber kein Container. Der Schnellzug zischt lediglich da und dort an usbekischen Zügen mit Kesselwagen und betagten erdbraunen Güterwaggons vorbei. Usbekistan liegt auf der mittleren Route der neuen Seidenstraße, denn in ihrem Adern-Geflecht lassen sich drei Hauptrouten ausmachen. Die nördliche über Russland, über die bis voriges Jahr 90% aller Transporte zwischen China und Europa abgewickelt wurden. Dann die südliche Route über den Iran, die derzeit lediglich in Gedankenspielen existiert, und eben jene mittlere, auf die sich derzeit viele Hoffnungen richten. Doch sie führt über das Kaspische und das Schwarze Meer und erfordert doppelt so viel Zeit wie die Nordroute. Auch stehen die Kosten laut Experten in keinem Verhältnis zum Aufwand. Deshalb spricht, trotz der aktuellen Situation, immer noch vieles für die nördliche Route. Befürchtungen, dass diese von Russland unterbrochen wird, hat Inga Gurjes vom Hafen Hamburg nicht.
Ich glaube, das ist ein sehr ausschlaggebender Grund, also dass eben auf der chinesischen Seite ein großes Interesse da ist, diese Verbindung zu erhalten. Und damit würde man sich jetzt keine Freunde machen, dass man die jetzt plötzlich unterbrechen würde auf der russischen Seite. Es ist natürlich immer die Frage, inwieweit das auf EU-Ebene irgendwann auch sanktioniert wird, weil das ist tatsächlich ja das einzige Verkehrsmittel, das bislang noch nicht sanktioniert wurde.